Heute geht es um die Frage, was nach einem Krieg kommt, wie nach all dem Leid und dem ganzen Hass verhindert werden kann, dass nicht gleich schon wieder ein neuer Krieg ausbricht.
Dazu gibt es das Konzept der Transitional Justice, am besten übersetzt mit Vergangenheitsarbeit oder Versöhnungsarbeit. Viele von euch kennen vielleicht noch die Wahrheitskommission aus Südafrika. Wir werden uns aber auch noch ein paar andere Beispiele aus Indonesien oder Afghanistan anschauen, die uns auf jeden Fall zumindest sehr beeindruckt haben.
Und wir gehen der Frage nach, warum es so wichtig ist, die Opfer in den Mittelpunkt zu stellen.
Disarm – Friedensgespräche
mit Linda Peikert und Jan van Aken. Die meisten Kriege gehen mit Friedensverhandlungen zu Ende. Die Waffen schweigen dann, die Welt freut sich. Aber die darunter liegenden Ursachen sind damit ja noch lange nicht vorbei. Oft genug haben wir es erlebt, dass ein solcher Friede überhaupt nicht lange hält, die Gewalt schon wieder ausbricht, weil vielleicht eine Seite sich ungerecht behandelt fühlt, weil der Hass wieder ausbricht oder weil die Wunden eben so tief sitzen. Und natürlich geht es den Menschen nicht automatisch wieder gut, nur weil die Waffen schweigen.
Wo die tiefliegenden Ursachen für den Krieg nicht beseitigt werden und die alten Wunden nicht geschlossen werden, da droht der nächste Krieg, kaum dass der eine vorbei ist. Bei Verhandlungen von Friedensabkommen und für die dauerhaften Lösungen von Konflikten spielt Transitional Justice oder Versöhnungsarbeit mittlerweile eine ganz zentrale Rolle. Denn ohne eine gute Aufarbeitung der Vergangenheit werden die Konflikte weiter schwelen und können immer wieder aufbrechen.
Und wie das in der Praxis aussehen kann, haben wir von Lian Gogali gelernt, einer Friedensaktivistin aus Indonesien. Sie ist die Gründerin und Leiterin des Instituts Mosintowo, das sich der Friedensförderung in der Region Poso verschrieben hat. Lian stieß dort vor vielen Jahren einen Versöhnungsprozess an und kann ganz beeindruckende Erfolge vorweisen.
Poso ist eine kleine Stadt im Zentrum der indonesischen Insel Sulawesi. Die Geschichte begann Weihnachten 1998 in Poso. Aus einem lokalen Streit entwickelte sich ein Bürgerkrieg, der die gesamte Region in zwei Lager spaltete, also so entlang der religiösen Linie. Christliche und muslimische Gruppen haben sich mit äußerster Brutalität bekämpft und es gab auch viele Tote.
Dabei, sagt Lian Gogali, gab es in der Geschichte von Poso bis dahin kaum Religionskonflikte. Vor dem Ausbruch des Bürgerkriegs war Christentum und Islam in Poso beide sehr, sehr moderat. Es gab sogar einen Imam, der mit einer Christin verheiratet war, ohne dass sich irgendjemand daran ernstlich gestört hat. Man lebte also damals friedlich Haus an Haus, direkt beieinander in den gleichen Orten. Das ungeschriebene Gesetz in Poso war immer, dass der Bürgermeister aus der einen Religionsgruppe kommt, der Stellvertreter dann aus der jeweils anderen.
Ja, und das finde ich ist ein richtig schönes Bild, dass es eben auch diese Ehe gab zwischen dem Imam und einer Christin.
Das ist aber auch echt ungewöhnlich, ne? Also ich erinnere das, als wir durch Syrien gefahren sind. Da leben ja auch Christinnen und Musliminnen in der gleichen Region, aber immer in getrennten Dörfern. Und das war schon sehr besonders in Sulawesi, dass sie da in den gleichen Dörfern Haus an Haus gelebt haben. Schon außergewöhnlich.
Ja, richtig schön und umso trauriger, dass es dann eben anders kam. Dann wurde nämlich Ende 1998 aus einem lokalen Streit zwischen zwei Jugendgangs ein Religionskrieg, bei dem es vor allem um Macht und Geld ging. Auf die Details wollen wir hier jetzt erstmal nicht genauer eingehen, aber ihr könnt die nachlesen. Jan hat ja gerade ein Buch geschrieben, Worte statt Waffen, und das kommt Ende August raus. Da könnt ihr euch sowieso schon drauf freuen. Super spannend, große Leseempfehlung an dieser Stelle.
Danke, dass du das sagst. War echt anstrengend, das zu schreiben, aber ich bin jetzt wirklich auch zufrieden damit. In dem Buch geht es um die ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten, Kriege diplomatisch zu lösen oder eben auch gewalttätigen Konflikten vorzubeugen. Und ein Kapitel daran befasst sich auch mit Transitional Justice. Also in dem Buch gibt es so ein paar Momente, wo ihr Sachen aus Disarm wiedererkennt und umgekehrt.
Ja, Jan geht mit dem Buch auch auf Lesetour. Das heißt, da findet ihr online auch verschiedene Termine. Vielleicht gibt es da ja auch was in der Nähe von euch.
Ja, schön. Kommt vorbei.
Zurück nach Sulawesi. Hier nur so weit. Die Gewalt in Sulawesi, die ist total eskaliert. Ganze Dörfer wurden niedergebrannt und mehr als ein Drittel der Menschen in der Region war auf der Flucht. 2001 gab es dann einen Friedensschluss, organisiert von der Zentralregierung und unter Beteiligung vieler lokaler, christlicher und muslimischer Gruppen. Aber radikale Gruppen verübten weiterhin Terroranschläge in der Region.
Liyan Gugali ist selbst in Pose aufgewachsen und hat den Beginn des Bürgerkriegs als junge Erwachsene ganz direkt miterlebt. Zum Studium hat sie dann die Insel verlassen und ist dann wirklich erst nach ihrer Masterarbeit zurück nach Sulawesi gekommen, weil sie dort Interviews mit Frauen führen wollte, um ihre Erinnerungen aus der Zeit des Bürgerkriegs festzuhalten. Und das ging ganz schnell, dass sich dieses akademische Projekt dann in eine richtige politische Arbeit umgewandelt hat. Denn Liyan Gugali hat festgestellt, dass gerade die ärmeren Frauen überhaupt nicht gehört wurden. Für ihre Geschichte war überhaupt kein Platz im herrschenden Diskurs. Liyan Gugali sagt heute, die hatten fast schon ihre eigene Erinnerung verloren. Und da fing sie an, diese Frauen zu organisieren.
When a war ends, the women's fight begins. The poorer women with no education were those who had to flee during the war into the jungle. After the war, they had no voice, no lobby. I went from door to door to organize them. Together, we developed the Peace Call, where women could share their stories. In the beginning, many women came to express their anger. "You kill my husband," they would shout to other women, until they realized that all of them were victims of war, and many of their husbands were also perpetrators.
Kurz zusammengefasst sagt Liyan, dass sie damals von Tür zu Tür gezogen ist und mit Arbeiterinnen und Hausfrauen gesprochen hat, vorwiegend Frauen aus ärmeren Schichten. Diese Frauen haben den Krieg damals sehr direkt erlebt. Sie mussten in den Dschungel fliehen und dort lange überleben, und nach dem Krieg hatten sie eben keine Stimme, keine Lobby. Mit ihnen gemeinsam entwickelt Liyan das Konzept der Friedensschulen, in denen die Frauen ihre Geschichten teilen konnten. Also am Anfang kamen da viele Frauen einfach, um ihre Wut loszuwerden. "You killed my husband." Ziemlich schnell haben sie dann aber realisiert, dass sie eben alle irgendwie Opfer dieses Krieges sind und dass auch viele ihrer Ehemänner Täter waren.
Und so konnten die Frauen von Poso ein Verständnis dafür entwickeln, dass sie alle etwas verloren hatten. Erinnerungsarbeit, die die Verschiedenheit der Erinnerung anerkennt und begreiflich macht, ist echte Friedensarbeit. Daraus kann dann Solidarität entstehen und vor allem auch eine Zukunft. Die Frauen von Poso konnten über die schmerzhaften Vergangenheiten und die Verluste sprechen und so wieder in die Zukunft blicken und sie dann auch aufbauen.
Und als die Friedensschulen 2009 starteten, da waren verschiedene Religionsgruppen in Poso infolge des Bürgerkriegs total getrennt. Also es gab dann rein muslimische und rein christliche Dörfer, ganz anders als früher eigentlich. Und die Menschen hatten aber dann Angst voreinander, so infolge des Krieges. So viele waren im Namen der Religion getötet worden, und heute leben die Religionen aber wieder weitgehend friedlich miteinander zusammen. Diese klare Trennlinie, die verschwindet Stück für Stück. Das ist eben ein Erfolg, an dem die Friedensschule und die Anerkennung der gegenseitigen Verletzungen einen großen Anteil haben.
Ich muss ehrlich sagen, das ging im Vergleich zu anderen Kriegen natürlich total schnell in Poso. 10, 15 Jahre, das ist ja eigentlich gar keine Zeit. Das Vertrauen ist da aber sehr viel schneller gewachsen als in anderen Regionen. Da kann es ja manchmal Generationen dauern.
Ja, ich finde das auch total beeindruckend. Also nur 15 Jahre, das ist ja gerade für so ein, naja, gesamtgesellschaftliches Trauma nach so einem Krieg sehr kurz.
Zu Ende ist die Arbeit allerdings noch lange nicht, denn auch heute gibt es wieder Politiker, die sich echt nicht scheuen, die Region in Poso für ihre eigenen, auch für ihre eigenen finanziellen Interessen zu mobilisieren. Man muss wissen, dass es in der Region dort einen großen Industriepark gibt. Dort wird vor allem Nickel gefördert. Nickel, das auch im deutschen Brandenburg in Grünheide verarbeitet wird, in der dortigen Tesla-Fabrik. Denn Tesla hat 2022 mit der indonesischen Regierung einen milliardenschweren Nickel-Deal vereinbart.
Kann man ja mal wieder danke Elon an dieser Stelle sagen.
Ja, echt der Hammer. Das geht wirklich von Elon Musk über Grünheide in Brandenburg bis nach Sulawesi. Und für die Stromversorgung dieses Industrieparks in Poso ist jetzt ein Staudamm geplant. Der Inhaber der Betreiberfirma ist der frühere Vizepräsident Indonesien und der jetzt schamlos diese ganzen alten Traumata benutzt, um das Projekt durchzupeitschen. Wenn irgendwelche Anwohnerinnen jetzt dagegen protestieren, weil durch den Staudamm ihr Land vernichtet werden würde, dann werden sie einfach als Christin diffamiert, die Unruhe schüren wollen und so. Da werden also diese alten religiösen Muster wieder hochgezogen, nur um mit brutaler Gewalt irgendwie diesen Staudamm durchzuziehen, nur damit es in Grünheide irgendwie noch mehr Teslas gebaut werden kann.
Ja, das ist wirklich ein großer Aufreger. Also gerade die Region, die dabei war, wieder zu einem friedlichen Miteinander zu finden, wird aufs Neue aufgewühlt wegen Tesla. So. Und die Menschen in Poso, die zahlen eigentlich dann den Preis für das Nickel, was in unseren E-Autos verbaut wird, sagt Liam.
We are paying a high price for the nickel in your cars.
Es gibt übrigens auch einen Film über Liam Gugali und über ihre ganz tolle Arbeit in Poso. Den verlinken wir natürlich in den Shownotes. Lohnt sich wirklich, den anzuschauen.
Ja, und wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns gerne 5 Sterne in der Bewertung da und abonniert uns. Und das hilft uns nämlich sehr bei der Verbreitung, würden uns total darüber freuen.
Super.
Das war jetzt ein ganz konkretes Beispiel für Versöhnungsarbeit und dafür, wie wichtig es ist, nach einem Krieg die Wunden zu schließen, um neue Gewaltausbrüche vorzubeugen. Diese Idee einer systematischen Versöhnungsarbeit wurde international bekannt durch Südafrika. Nach dem Ende der Apartheid setzte der neue Präsident Nelson Mandela 1996 die Truth and Reconciliation Commission, TRC, ein, die Wahrheits- und Versöhnungskommission. Sie wurde weltweit berühmt als Beispiel dafür, wie ein friedlicher Übergang zu einer neuen Gesellschaftsform organisiert werden kann, um alte Wunden zu schließen. Keine Siegerjustiz, kein neues Unrecht durch neue Massaker an den früheren TäterInnen, sondern Aufklärung von Verbrechen und Dialog zwischen den Bevölkerungsgruppen.
Dieses Konzept oder diese Grundidee heißt international Transitional Justice. Es ist ursprünglich in einem völlig anderen Kontext entstanden, eben in Lateinamerika Anfang der 1990er Jahre, als dort in vielen Ländern Diktaturen zu Ende gingen. Und die Aufarbeitung des begangenen Unrechts war damals ein ganz wichtiger Schritt beim Übergang von den Diktaturen in die Demokratie in vielen Ländern in Mittel- und Südamerika oder dann eben auch in Südafrika nach dem Ende der Apartheid. In dieser ursprünglichen Idee von Transitional Justice stand die strafrechtliche Verfolgung der Täterin im Mittelpunkt. Eigentlich spielt das auch noch ein bisschen an die Nürnberger Prozesse an, als damals die führenden Köpfe des Naziregimes 1945-46 verurteilt wurden. Daher auch dieser Name, Transitional Justice. Ich habe jetzt manchmal auf Deutsch gehört, so als Übersetzung Übergangsjustiz. Aber Übergangsjustiz ist die völlig falsche Übersetzung, denn mittlerweile geht es da nicht mehr nur um strafrechtliche Verfolgung. Mittlerweile ist deutlich geworden, dass juristische Prozesse zwar ein wichtiger Baustein der Versöhnungsarbeit sind, aber allein viel zu kurz greifen.
Das hat auch mit dem Problem zu tun, dass Gerichtsprozesse im eigenen Land von den eigenen nationalen und lokalen Gerichten meist von einem Teil der Gesellschaft als Siegerjustiz wahrgenommen werden. Und das kann dann so eine echte Versöhnungsarbeit sogar erschweren. Nehmen wir mal das Beispiel von Lian. You killed my husband, kann man eben auf 2 Arten sagen. Im geschützten Raum von Frau zu Frau und beide können dadurch ihre doppelte Rolle als Mitglied einer Täter- und Opfergemeinschaft anerkennen. Diese ehrliche emotionale Versöhnungsarbeit, die zu einem neuen Miteinander führen kann, die findet eben vor Gericht nicht statt. Dort ist You killed my husband eine formale Anklage mit einem formalen Urteil am Ende, bei dem es ein Opfer und eine Täterin gibt.
Ja, es stimmt. Ich meine, wenn You killed my husband so vor Gericht ausgetragen wurde, dann ist eine Versöhnung oder so eine gegenseitige Anerkennung von Opfer und Schuld eigentlich gar nicht mehr möglich. Da können sich dann juristische Aufarbeitung und Versöhnungsarbeit gegenseitig wirklich im Wege stehen. Gut, mittlerweile hat Transitional Justice einige Wandlungen vollzogen. Seit Ende der 1990er Jahre spielt es nicht mehr nur nach Diktaturen, sondern eben auch in Friedensprozessen eine ganz wichtige Rolle in der friedlichen Transformation von Nachkriegsgesellschaften, so wie wir es von Dian Gugali über Indonesien gehört haben.
Ja, die Vereinten Nationen arbeiten deshalb auch intensiv in diesem Bereich und es gibt dort eine Gruppe von ExpertInnen, die bei Friedensprozessen überall auf der Welt hinzugezogen werden.
Echt, genau so eine habe ich mal kennengelernt. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal in einem unserer Podcasts hatten. Ich war doch mal, als ich noch im Bundestag war, auf so einem Training für Friedensvermittlung. Da waren wir 2 Tage irgendwie in Brandenburg mit einigen Abgeordneten aus dem Bundestag. Und da waren mehrere UN-Expertinnen für so Friedensverhandlungen. Und eine war aus diesem Expertenpool für Transitional Justice. Und die erzählte auch, wie sie denn dazu gerufen wurde, als, ich glaube, in Kenia, da gab es Unruhen und Kofi Annan hat das verhandelt. Und da wurde sie dann eingeflogen, um Vorschläge zu machen, wie die dort konkret Transitional Justice umsetzen können. Ganz cool. War auch echt eine sehr kluge Frau.
Was hat die so erzählt? Wie kann ich mir die so vorstellen?
Na, die ist eher so, ich meine, wie alt macht die jetzt? Die war so Mitte 40 und hat das vorher auch schon bei NGOs lange gemacht. Und dann kommt sie halt dahin und sagt, okay, sie guckt sich denn die ganze Situation an? Also wer sind die Beteiligten? Was gab es an Übergriffen, an Toten, an Leid? Und was fordert auch die Öffentlichkeit? Also gibt es denn teilweise auch Umfragen und so? Also sie versucht erstmal zu recherchieren, was ist dort vor Ort sozusagen das Bedürfnis? Und dann macht sie konkrete Vorschläge. Und gerade da in Kenia hat sie gesagt, das war völlig klar, dass da Täter verurteilt werden müssen. Sonst hätte es keine Ruhe gegeben. Es gab brutale Übergriffe irgendwie zwischen unterschiedlichen ethnischen Gruppen und politischen Parteien. Und da musste es Verurteilen geben. So, und es gibt andere Situationen, wo sie sagt, da brauchst du was anderes. Da brauchst du mehr so eine Versöhnungsarbeit. Aber je nach Situation, wie ist die Stimmung auch unter der Bevölkerung? Was braucht man, um langfristig da wieder eine friedlichere Situation herzustellen? Das war super.
Sag mal, Jan, weißt du vielleicht per Zufall, was die so für eine Ausbildung hatte? Ist es eher so eine Pädagogin, Psychologin? Ich weiß nicht, ich finde das total spannend, wer in so einem Beruf landet.
Das weiß ich gar nicht. Ich weiß das gar nicht, weil ich frage das meistens auch nicht, weil ich meine, guck mich mal an, ich habe Biologie studiert, ich habe Botanik gemacht, so, und wie kommst du vom Botaniker irgendwie plötzlich zum Waffenexport-Experten und machst einen Podcast über Frieden und Konfliktlösung? Also ich finde, die ursprüngliche Ausbildung hat manchmal nicht so viel damit zu tun, was man hinterher sinnvollerweise macht.
Also wenn jetzt ExpertInnen aus der ganzen Welt, wie jetzt die Frau, die du auch kennengelernt hast, dazugezogen werden zu Friedensabkommen in den Verhandlungen, dann können die ExpertInnen konkrete Vorschläge machen, zum Beispiel wie eine Aufarbeitung oder Versöhnung auch in der breiten Gesellschaft organisiert werden könnte. Das hast du ja gerade auch erklärt, ne? Dass es da jetzt in dem Fall sehr wichtig war, dass Täter verurteilt werden würden. Und genau diese Abkommen oder Aufarbeitung, Versöhnung wird dann auch ein fester Bestandteil des Friedensschlusses.
Ja, also es ist mittlerweile wirklich ganz zentral wichtig bei den Vereinten Nationen. Die haben jetzt im letzten Jahr 2023 ein umfassendes Rahmenpapier vorgelegt, in dem sie nochmal die 4 zentralen Ziele von einer solchen Vergangenheitsarbeit ausformuliert haben. Die 4 Punkte sind erstens Wahrheitsfindung, zweitens Gerechtigkeit, drittens Reparation und viertens die Verhinderung eines Rückfalls. Also Verhinderung eines Rückfalls in den Bürgerkrieg oder in die Diktatur. Das Dokument der UNO haben wir auch in den Shownotes verlinkt, weil ich finde, das gibt nochmal einen sehr guten Einstieg in die wissenschaftliche Debatte über Transitional Justice.
Ja, und die Verhinderung des Rückfalls zurück in den Krieg, das ist natürlich ein ganz zentraler Punkt, um irgendwann mal raus aus der Gewaltspirale zu kommen. Und mit welchen Mitteln Wiederholung der Gräueltaten verhindert werden kann, hängt oft stark vom Charakter des vorangegangenen Unrechts ab. Also PolitikerInnen, Militärs, RichterInnen oder andere Stützen des Regimes, die maßgeblich am Unrecht beteiligt waren, ob nun in einer Diktatur oder auch in einem Bürgerkrieg, müssen auf jeden Fall ihren Posten räumen, wenn eine Wiederholung des Unrechts ausgeschlossen werden soll. Daneben sind aber auch informelle Schritte ganz wichtig. Gerade nach einem Bürgerkrieg braucht es eben eine Versöhnung der gespaltenen Gesellschaft. Es muss neues Vertrauen aufgebaut werden und Unrecht muss wieder gut gemacht werden können.
Und man muss natürlich auch an die Wurzeln ran, also an die ganz tief liegenden Ursachen für den jeweiligen Konflikt. Und meistens sind es ja gerade bei Bürgerkriegen soziale Ungerechtigkeiten. Die zu lösen ist ja besonders schwierig, weil wenn man die sozialen Ungerechtigkeiten angeht, dann rüttelt man schnell an den Grundfesten einer kapitalistisch organisierten Gesellschaft. Kolumbien ist ein super Beispiel. Eine der ganz zentralen Ursachen für den Bürgerkrieg, der ja viele Jahrzehnte gewütet hat, das waren die fehlenden Landrechte für die armen Bauersfamilien, die damit nie eine gesicherte Existenz aufbauen konnten, weil sie nie sicher waren, dass sie ihr Land behalten konnten, ob es nicht bald wieder weggenommen werden würde und so weiter. Und im Friedensprozess in den 2010er Jahren wurde deshalb eine Landreform vereinbart, bei der 3 Millionen Hektar an Kleinbäuerinnen verteilt wurden, und zwar mit Landrechten. Also die haben es dann verbrieft bekommen. Entscheidend war aber auch, dass dieses Land, diese 3 Millionen Hektar, ich meine, das wächst ja nicht auf Bäumen, das wurde natürlich irgendjemand anders weggenommen. Und dieses Land hat der Staat dann den Landbesitzerinnen in einem gemeinsam vereinbarten Prozess abgekauft. Das heißt, alle waren beteiligt, alle haben zugestimmt und es ist Geld geflossen. So und nur so konnte die eine Kriegsursache beseitigt werden, die fehlenden Landrechte, ohne gleich eine neue Kriegsursache zu schaffen, indem ich jetzt irgendwie Menschen enteigne und die plötzlich dann Milizen losschicken, weil sie die Kohle dafür haben. Also dieses Beispiel aus Kolumbien wird oft als Beispiel dafür zitiert, wie die Wiederholung eines Gewaltkonfliktes verhindert werden könnte.
Ja, und wenn ihr mehr über Friedensgespräche oder eben auch den Friedensprozess in Kolumbien erfahren wollt, dann hört doch mal in unsere allererste Folge von Disarm rein.
Und hört gerne auch in die nächste Folge rein. Wir machen nämlich speziell zum Antikriegstag am 1. September 2024, was in wenigen Tagen ist tatsächlich, machen wir eine Extra-Folge mit einem Update, wo wir uns die Konflikte, die wir uns im Laufe des ersten Jahres von Disarm angeschaut haben, Sudan vor allem, aber natürlich auch Ukraine, Gaza, Israel, machen wir eine Folge mit einem Update. Hört gerne mal rein.
Auch wenn Transitional Justice heute vor allem Versöhnungs- und Vergangenheitsarbeit ist, so eine juristische Aufarbeitung der vergangenen Verbrechen ist trotzdem notwendig, um der Straflosigkeit ein Ende zu setzen. Also Straflosigkeit ist nämlich ein ganz großes Problem, denn wenn die Täter und Täterinnen von vornherein damit rechnen können, dass sie ungeschoren davonkommen, dann werden sie völlig ungehemmt die schlimmsten Verbrechen begehen. Nur wenn die Straflosigkeit ein Ende hat, dann kann eben auch die Gewalt gemindert werden.
Aber das ist natürlich schwierig, weil die nationale Justiz in Kriegen oder Bürgerkriegen oft nicht gewillt ist oder manchmal auch gar nicht in der Lage ist, Verbrechen aus den eigenen Reihen zu verfolgen. Und nach einem Konflikt besteht dann immer die Gefahr, dass eine nationale Rechtsprechung von einer Seite als Siegerjustiz wahrgenommen wurde. Das hast du ja am Anfang schon gesagt, Linda. Deshalb gibt es eben die internationale Gerichtsbarkeit, um schwerste Verbrechen aufzuklären und dann die Täterinnen vor Gericht zu stellen. Auch zur internationalen Gerichtsbarkeit hatten wir ja schon eine Folge gemacht hier bei Disarm.
Ja, und so wichtig wie die strafrechtliche Aufarbeitung von Kriegsverbrechen auch sein mag oder allgemein Verbrechen, sie hat ein grundsätzliches Problem. Gerichtsverfahren beschäftigen sich vor allem mit den TäterInnen. Die Opfer tauchen hier allenfalls irgendwie als ZeugInnen auf, aber um ihre Geschichte geht es eigentlich gar nicht. Das war aber auch einer der Kritikpunkte der Südafrikanischen Wahrheitskommission, in der vor allem die TäterInnen ihre Wahrheit schildern konnten. Viele andere Wahrheiten blieben ungehört.
Ja, aber eine echte Versöhnung ist natürlich nur möglich, wenn auch die Opfer eine Stimme bekommen, eine ganz zentrale Stimme bekommen. Dabei muss man natürlich immer mitdenken, dass es Opfer auf mehreren Seiten des Konfliktes gibt, so wie in Poso, wo die Frauen Opfer waren, aber aus Familien, aus Dörfern, aus Religionsgemeinschaften kamen, in denen gleichzeitig auch Täterinnen lebten. Auch wenn diese verschiedenen Gruppen verfeindet waren, eines hatten sie auf jeden Fall gemeinsam. Der Bürgerkrieg hat sie alle auch zu Opfern gemacht. Viele haben geliebte Menschen verloren, viele haben selbst Gewalt erlebt. Das ist der Kristallisationspunkt, an dem Opferarbeit dann zu echter Versöhnung führen kann.
Weltweit finden sich Organisationen, die den Opfern eine Stimme versuchen zu geben, um so die unendliche Spirale von Gewalt und Gegengewalt zu durchbrechen. Eine hat es mir besonders angetan, weil sie das Prinzip, den Opfern eine Stimme geben, sehr wörtlich genommen hat. Sie kommt aus Afghanistan und heißt ADO, Afghanistan Human Rights and Democracy Organization. In ihr haben sich vor allem Verletzte und Hinterbliebene des Kriegs in Afghanistan organisiert.
Ich meine, ein Krieg, der schon seit vielen, vielen Jahrzehnten das Land verwüstete, das fing ja schon an 1979 mit dem Einmarsch der Sowjetunion und danach so viele wechselnde Koalitionen, Warlords, Milizen, die Bundeswehr war dann noch 20 Jahre da, also eine lange Geschichte von Krieg und Leid.
Ja, und mit so unglaublich vielen Opfern auf beiden Seiten einfach oder auf allen Seiten, ne? Und ADO wurde und wird von der deutschen Organisation Medico International unterstützt. Die hatten wir schon einige Male hier bei uns bei Disarm. Und Eva Bitterlich, die ist bei Medico mit dem Projekt von ADO befasst.
Die Menschen in Afghanistan entwickelten nach den vielen Jahren des Krieges ein tiefes Misstrauen und fühlten auch Feindschaft mit anderen Gruppen, die im Krieg eine Rolle gespielt haben. Und durch die Begegnung im Rahmen des Projekts von ADO haben sie dann gemerkt, dass sie etwas gemeinsam haben, nämlich dass sie Opfer sind. Es gibt fast keine Familie in Afghanistan, in der nicht mindestens ein Familienmitglied gewaltsam getötet wurde. Und genau das verbindet sie. Sie trauern um geliebte Menschen und leben in ständiger Angst.
Die Methode, die ADO wählte, um die Geschichten der Opfer zu erzählen, das war eben Theater. Sie haben Theaterstücke über die Gewalt und das Leid des Krieges entwickelt. Nicht am Schreibtisch oder mit professionellen SchauspielerInnen, sondern mit den Betroffenen, die am Ende auch auf der Bühne gestanden sind. Das ist dann wirklich eben dieses, den Opfern eine Stimme geben.
Die gemeinsamen Übungen und Spiele schaffen die Basis für das Vertrauen, sich in der Gruppe mitteilen zu können, sodass die Menschen gerne bereit sind, ihre Geschichten und Probleme zu erzählen und sich gegenseitig zuzuhören. Und das ist sehr wichtig in einem Land, das über viele Jahre von Kriegen und Konflikten geprägt ist und daher das Vertrauen der Menschen quasi komplett zerstört ist. ADO verfolgt hier ein einfaches Prinzip. Nicht die Geschichten der Täter oder der besonders mutigen Kämpfer bekommen Aufmerksamkeit, sondern die Geschichten der Opfer stehen im Zentrum und werden immer wieder erzählt.
In diesem Sinne eröffnete Ardo dann auch ein Museum in Kabul, ein Kriegsmuseum, das zugleich auch ein Friedensmuseum war. Es erinnerte an die Opfer der verschiedenen Kriege in Afghanistan und brachte damit die Hinterbliebenen zusammen. In sogenannten Memory Boxes konnten sie Erinnerungsstücke an getötete Familienangehörige ausstellen. Ein Museum, das in einem zutiefst verwundeten Land eine ganz leise Ahnung von Frieden und von Heilung aufkommen ließ.
Ja, also ich stelle mir diesen Ort und dieses Museum auch einfach so wholesome vor. Aber seit der Machtübernahme der Taliban im Sommer 2021 fand die Arbeit von Ardo ein jähes Ende. Also keiner von ihnen hat es in ein deutsches Evakuierungsflugzeug geschafft. Viele konnten sich über den Landweg zunächst nach Pakistan durchschlagen und leben jetzt in Kanada im Exil. Von dort aus dokumentieren sie jetzt weiter die Gewalt, unter der die Menschen in Afghanistan derzeit leiden, die ja gerade auch unvorstellbar grausam ist. Nachdem sie dann aber ihr Museum in Kabul aufgeben mussten, eröffneten sie Ende 2023 ein virtuelles Museum, das Afghanistan Memory Home, und den Link, den findet ihr auch in den Shownotes.
Mittlerweile hat Opferarbeit einen ganz zentralen Platz im Konzept der Transitional Justice. Auch Reparationen gehören dazu, denn Entschädigungszahlungen für die Opfer sind wichtig, weil sie materieller Ausdruck davon sind, dass die Opfer auch als solche anerkannt werden und die Täterinnen identifiziert sind. Und dabei muss es gar nicht immer um Geldzahlung gehen.
Wir haben dazu mit Natascha Zupan von der Berghof Foundation gesprochen. Die Berghof Foundation sitzt in Berlin und arbeitet seit 50 Jahren zu Konfliktlösungen und ist auch ganz konkret an Friedensprozessen beteiligt. Natascha Zupan leitet dort das Zentrum für Transitional Justice. Es gibt wohl kaum jemand in Deutschland, der oder die sich so gut mit Transitional Justice und Versöhnungsarbeit auskennt. Zur Frage der Reparationen sagt sie, dass es bei Reparationen gar nicht immer um hart kalkulierten Schadensersatz geht. Im Friedensprozess in Kolumbien wurde zum Beispiel eine ganz interessante Lösung gefunden. TäterInnen mussten dort Sozialdienste in betroffenen Dörfern ableisten. Dabei ging es dann eher um die Anerkennung von Schuld und eine Art symbolischen Wiedergutmachung. Jetzt kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Problem von Transitional Justice. Bei Friedensverhandlungen sitzen in der Regel diejenigen am Verhandlungstisch, die Krieg geführt haben. Und wer Blut an den Händen hat, wird kaum einem Friedensvertrag zustimmen, der dazu führt, dass sie für ihre Verbrechen ins Gefängnis gehen müssen. Ohne Straffreiheit werden Kriegsverbrecher daher kaum einem Friedensvertrag zustimmen. Ohne Gerechtigkeit und damit auch Strafverfolgung wird es aber umgekehrt keinen dauerhaften Frieden geben.
Und das ist ein echtes Problem. Das treibt mich wirklich seit Jahren um. Auf der einen Seite Frieden, so schnell wie möglich, oder Gerechtigkeit. In Situationen, in denen der Krieg weiter tobt, in denen geschossen und gestorben wird, rettet ja jeder einzelne Tag, jede Stunde, den es früher zum Friedensschluss kommt, Leben. Wer kann oder wer will es sich in so einer Situation leisten, am Verhandlungstisch dann auf Strafverfolgung, auf Reparation, auf Opfergespräche, auf soziale Gerechtigkeit zu beharren? So schnell wie möglich aufhören zu schießen, rettet Leben. Und auf der anderen Seite wissen wir auch, dass in einem schlechten Friedensvertrag der nächste Konflikt gleich schon wieder angelegt ist. Nach dem Krieg ist vor dem Krieg, wenn es keine solide Transitional Justice gibt. Und dieser Konflikt ist eigentlich gar nicht richtig auflösbar und muss in jeder einzelnen Friedensverhandlung wieder aufs Neue mit ganz viel Fingerspitzengefühl gelöst werden.
Ja, und Natascha Zupan sagt, dass in jüngerer Zeit die Frage nach Transitional Justice in Friedensprozessen meist mit der Formel gelöst wird, dass die Hauptverantwortlichen belangt werden. Wie weit das gehen kann, komme immer auf die Machtkonstellation am Verhandlungstisch an. Insofern sei jede Wahrheitskommission und jeder Versöhnungsprozess immer ein Kompromiss und nie perfekt. Eine Erkenntnis lässt sich aus den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte auf jeden Fall gewinnen. Aussöhnungsprozesse müssen von unten kommen und sie brauchen eine starke Zivilgesellschaft, die eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit einfordert und sich auch aktiv an der Aufarbeitung beteiligt. Ohne eine starke Zivilgesellschaft wird es nämlich ganz schön schwer. Nach den Kriegen auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens gab es zum Beispiel eine Initiative für eine Wahrheitskommission, die jedoch auf der ganzen Linie gescheitert ist, weil die Zivilgesellschaft zu schwach und zu fragmentiert war.
Das positive Gegenbeispiel für eine ziemlich gute Einbindung der Zivilgesellschaft ist Gambia. Gambia, kurze Orientierung, Afrika, Westküste, ungefähr in der Mitte, ein ganz kleines Land, eigentlich auf allen Seiten eingeschlossen vom Senegal. Dort musste 2017 der Diktator zurücktreten. Das gab dann demokratische Wahlen und ein ganz umfassender Prozess der Aufarbeitung. Eine Wahrheitskommission tagte an 872 Tagen. Sie tagte öffentlich und über die Medien wurde es in den letzten Winkel des Landes übertragen. Und am Ende hat dann diese Wahrheitskommission über 200 Empfehlungen ausgesprochen, die fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens betrafen, also von der Strafverfolgung, von der Entfernung von Täterinnen aus dem Staatsdienst, dann gab es Gesetzesänderungen zur Pressefreiheit bis hin zu finanziellen Entschädigungen für die Opfer.
Geklappt hat es in Gambia, weil so viele Menschen den Prozess unterstützt haben, mobilisiert durch die öffentliche Anhörung der Wahrheitskommission. Da stand das ganze Land dahinter und erst so konnte der Prozess der Aufarbeitung auch so erfolgreich sein.
Ich will noch mal einen Punkt rausheben, weil dieser Begriff Transitional Justice, das deutet ja irgendwie eine zeitliche Begrenzung an. Transitional heißt ja sowas wie Übergang. Es ist also eigentlich ein Konzept für den Übergang von einer einen Gesellschaftsform in eine andere oder von einem Krieg in eine neue Friedensordnung.
Ja, und es gibt tatsächlich einige formale Schritte, die schnell umgesetzt werden können und sogar müssen. Aber ein klar definiertes Ende finden solche Übergänge eigentlich kaum. Selbst bei vorbildlichen Aussöhnungsprozessen dauert es, bis die ganz tiefen Wunden der Vergangenheit eine Chance auf Heilung haben. Und es braucht eben viel Zeit, um auch verlorenes Vertrauen wieder aufzubauen.
Ja klar, gucken wir nur hier nach Deutschland, nach dem Holocaust. Das dauert ja mehr als 20 Jahre, bevor überhaupt eine erste Debatte um Aufarbeitung anfängt. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber das waren ja erst die Kinder der Tätergeneration, die dann Ende der 1960er Jahre aufbegehrten und anfingen, Fragen zu stellen. Was habt ihr eigentlich gemacht? Wo wart ihr? Und was wusstet ihr? Was wusstet ihr nicht? Bis dahin gab es ja völlig ungebrochene Kontinuitäten von Nazi-Deutschland in die Bundesrepublik an der Spitze von Politik und Sicherheitsapparat. Ich meine, hochrangige Nazi-Schergen, die durften damals weiter Richter bleiben, die durften sogar Ministerpräsident in Deutschland bleiben. Also 20 Jahre ist jetzt nicht transitional, immer kurz schnell.
Und das ist ja auch heute immer noch so. Denkt nur mal an den Völkermord der Deutschen, an den Herero und den Nama in Namibia. Da dauert es dann 100 Jahre, bevor erste zaghafte Versuche einer Aufarbeitung überhaupt nur denkbar wurden. Ne? Und das auch erst nach starkem Druck aus der Zivilgesellschaft.
Ja, aber auch wenn es lange dauert, wenn die Wunden nicht geschlossen und wenn die Gerechtigkeit nicht hergestellt wird, dann ist der nächste Krieg vorprogrammiert. Und deswegen finde ich so, Transitional Justice ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, um Konflikte in Nachkriegsgesellschaften zu entschärfen und dann einen dauerhaften, stabilen Frieden erst zu ermöglichen. So, Linda, was nehmen wir mit von der heutigen Sendung?
Na, als erstes finde ich mal ganz wichtig, dass Frieden zwar am Tisch von irgendwelchen Eliten theoretisch geschlossen werden kann, aber für dauerhaften Frieden brauchst du eben mehr. Da brauchst du auch die Zivilgesellschaft, die mitzieht, die bereit ist, das Grauen des Krieges aufzuarbeiten und die sich begegnet wieder und auch bereit ist, dass die Wunden wieder schließen können.
Ja, und ein wichtiger Punkt für mich, das hat mich so beeindruckt, dieser Satz von Dian Gugali, you killed my husband, dass die Frauen natürlich erstmal voller Wut, voller Hass waren, ihr Ehemann ist umgebracht worden und in dem Prozess aber ganz schnell gemerkt haben, dass sie alle irgendwie auch Täterin waren und alle auch Opfer waren und dass aus diesem wutentbrannten you killed my husband am Ende Versöhnung werden konnte, also finde ich total beeindruckend.
Ja, das finde ich auch und ich finde, da einher geht dann auch ein bisschen mein nächster Punkt, nämlich den Opfern eine Stimme zu geben. Ja, und da fand ich dieses Theaterprojekt wirklich großartig, dass Menschen über ihre Traumata, über ihre Verletzungen eine Bühne in der Öffentlichkeit bekommen, ne, wenn sie das möchten. Für manche ist das bestimmt auch retraumatisierend, aber für die Personen, die da ihre Geschichte erzählen wollen, soll es auf jeden Fall einen Raum geben, wo sie das tun können und wo Leute ihnen zuhören.
Und der andere Punkt, der für mich noch so wichtig ist, der ist auf eine Art auch ein bisschen ernüchternd. Dieses Beispiel aus Kolumbien. Ne? Man muss das Übel bei der Wurzel packen, weil viele Bürgerkriege haben ihre Ursache in sozialen Ungerechtigkeiten. Und da muss man echt dem Kapitalismus auch die Zähne zeigen. Gut, da konnte es mit viel Geld den Landbesitzern abgekauft werden. Und trotzdem glaube ich, dass du in vielen Regionen dauerhaft nur dann zum friedlichen Zusammenleben kommst, wenn du bestimmte kapitalistische Mechanismen echt außer Kraft setzt, weil sonst gibt es dauerhaft Konkurrenz um Ressourcen und die werden dann irgendwann gewaltsam wieder ausgetragen.
Ja, da stimme ich dir zu, Jan. Gut, an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an alle, die sich in der Vorbereitung Zeit für uns genommen haben. Ein ganz besonderer Dank geht natürlich an Lian Gugali, Eva Bitterlich und Natascha Zupan.
Und natürlich an alle Menschen in der ganzen Welt, die sich für eine Versöhnungsarbeit und Aufarbeitung einsetzen, weil anders wird es mit dem Frieden nicht klappen. So, wir freuen uns wie immer sehr über Feedback. Wenn ihr auch Feedback habt, wenn ihr eine Idee habt für ein Thema, was auch immer, dann schickt uns gerne per E-Mail zu unter disarm in einem Wort @rosalux.org. Und falls ihr uns anderswo folgen wollt, Linda findet ihr auf Insta als Linda Peikert in einem Wort. Ich bin jetzt wieder bei Twitter als Jan_van Aken und bei Blue Sky als Van Aken in einem Wort. Das war's für heute. Passt auf euch auf.
Tschüss.